Ja, schönen guten Abend allerseits. Wir sind im Kolosserbrief und befassen uns mit dem dritten Kapitel, gehen ganz langsam hindurch durch dieses Ringen Gottes mit uns. Dass diese Erziehung Gottes, der Heiligungsprozess Gottes, der darin liegt, dass wir geheiligt sind durch Jesus Christus, dass wir einen neuen Menschen angezogen haben, dass wir unser altes Leben hinter uns gelassen haben, dass wir ein Leben in Gottlosigkeit und in Selbstliebe, Selbstsucht hinter uns gelassen haben und erkannt haben, dass Jesus Christus alles ist, dass er der Sohn Gottes ist, in dem alles zu finden ist. In seiner Liebe finden wir alles, was wir suchen, was wir brauchen in unserem Leben. Alles, wonach wir Ausschau gehalten haben, alles, wonach wir uns gesehnt haben, in ihm finden wir es. Er ist dieser neue Mensch, gekreuzigt um unserer Sünde willen, um uns frei zu kaufen und auferstanden, um mit uns oder um uns neues Leben zu geben. Und in Kapitel 3 wird, wie gesagt, arbeitet Gott mit uns das durch. Du hast es empfangen, du bist im Glauben an Jesus geheiligt, du bist ein neuer Mensch. Du hast den alten Menschen hinter dir gelassen, du hast ihn getötet, du hast ihn abgelegt, den neuen Menschen hast du angezogen. Du bist ein neuer Mensch. Und gleichzeitig sagt Gott, lebe darin, handle danach, ja, vollziehe es noch einmal. Vollziehe es vollständig, das Abtöten des Fleisches muss zu Ende gebracht werden. In diesem Prozess der Heiligung. Das Ablegen des alten Menschen, es muss zu Ende geführt werden im Laufe deines Lebens. Das ist etwas, was du tun sollst. Du kannst es aber nicht aus dir heraus. Du kannst es auch nicht um deiner selbst willen. Sondern du kannst es nur aus ihm heraus, aus dem, was er schon für dich getan hat. Du kannst es nur aus der Kraft des Geistes, den er dir geschenkt hat. Du kannst nur handeln um seinetwillen, um ihn zu verherrlichen. Es gibt eine Gefahr in der Heiligung, das ist, dass wir uns um unserer selbstwillen heiligen. Und dann ist das nicht mehr Heiligung, sondern dann ist es frommes Fleisch. Dann gilt es darum, ein besonders perfektes Image abzugeben, ein besonders perfektes Äußeres abzugeben. Aber Gott geht es um das Herz, es geht ihm um alles. Es geht ihm nicht nur darum, dass ich ein bürgerliches, ordentliches, frommes Leben führe. Es geht ihm noch nicht mal darum, dass ich vielleicht sogar so weit gehe, ein Missionar zu sein, mein Leben hinzulegen, um anderen zu dienen. Sondern ihm geht es um mein Herz. Es geht ihm um meine Liebe. Es geht ihm darum, mich frei zu machen von dem Kreisen um mich selbst und ganz losgelöst von mir selber, Gott hingegeben zu leben. Und dieses Leben ist dann ein Leben in der Liebe. Und darin gipfeln hier diese ganzen Aussagen zur Heiligung. Das, was Gott in mir wirken will, den Charakter Gottes, diesen Charakter Christi, dieser neue Mensch, der sich immer deutlicher herauszeichnet, den ich anziehe. Aber nicht nur äußerlich, sondern, wie wir gesehen haben, innerlich, in meinem Herzen. Er wird immer mehr deutlich in dem herzlichen Erbarmen, in Güte, Demut, Milde, Langmut, ja, im Ertragen, im Aushalten von Spannung, im Aushalten von Leiden, dass ich den anderen aushalte, ja, bis dahin, dass ich vergebe und loslasse. So wie Christus mir vergeben hat, auch meinem Bruder, meiner Schwester vergebe. Meinem Nächsten vergebe, vor Christus. Und dann in Vers 14, zu diesem allem aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Wir sind am Gipfel angelangt. Wir sind in der Vollkommenheit. Vollkommenheit. Perfektion. Und das hört sich für meine Ohren schon wieder sehr gefährlich an. Wenn ich an Perfektion denke, dann denke ich an eine Maschine, die perfekt funktioniert. Perfektion, das hat für mich etwas Unerreichbares, etwas Erschreckendes. Gott will uns zur Vollkommenheit führen. Das wird an vielen Stellen des Neuen Testaments deutlich. Das Evangelium der Gnade heißt nicht, dass wir machen und tun können, was wir wollen und einfach so dahin leben und Gott ist ja immer gnädig und er drückt immer ein Auge zu. Nein, Gott will uns ans Vervollkommnen. Er will uns in eine Lebensweise hineinbringen, die anders ist als vorher. Wichtig ist zu wissen, dass dieses Wort Vollkommenheit, dass das Telos, das Ziel ist, das Ziel zu erreichen. Dass sich das erfüllt, was Gott mit uns vorhat, mit unserer Erlösung, dass das Ziel erreicht wird. Und das Ziel ist eben nicht ein Dahindümpeln, wie du und ich es manchmal erleben in unserem Christendasein, wo wir uns freuen an der Gnade Gottes, dass er uns vergeben hat. Aber dann fallen wir wieder hin und dann machen wir wieder Mist und das kriegen wir nicht hin und das kriegen wir nicht auf die Reihe und wir sind so schwach in unserer Liebe, in unserer Hingabe, in unserem Dienst und ach und ja und wir lassen uns wieder verführen und fallen wieder hin. Gott will nicht, dass wir da in diesem Gedümpel in Ewigkeit bleiben. Nein, er hat was ganz anderes vor. Er hat ein Leben in Herrlichkeit vor. Er hat ein Leben in Überwindung, in Überwinderkraft gegen die Versuchung. Er hat ein Leben für uns, was erfüllt ist. Ja, tatsächlich Erfüllung, Vollendung in diesem Sinne. Nicht im Sinne einer perfekten Maschine. Denn das Ziel der Vollendung ist dieses wunderbare Wort Agape, Liebe. Es ist nicht die Maschine, die perfekt funktionierende Maschine, sondern die Liebe. Sie ist das Band der Vollkommenheit. Das Wort Band hier, das, was alles zusammenbindet, was alles zusammenhält. Paulus hat es mal so krass auf den Punkt gebracht, dass er gesagt hat, all diese wunderbaren Eigenschaften, all diese wunderbaren guten Taten, alles, was ich Tolles, Wunderbares tun könnte in dieser Welt, ist alles nichts, nichtig, vergänglich, wenn ich nicht die Liebe hätte. Paulus spricht davon, dass das der Kern ist, sozusagen, von dem alles erfüllt sein soll, von dem alles motiviert, angetrieben sein soll. Die Liebe ist die Motivation. der Antrieb, das Herz, der Kern. Paulus und Timotheus sprechen hier in diesem Brief von dem Band der Liebe, was alles zusammenhält. Syndosmos heißt das Band hier eigentlich. Wir kennen das vom Syndosmose-Band. Ich weiß nicht, ob jemand das Syndosmose-Band kennt. Irgendjemand, der viel Fußball guckt oder Sportler ist, weiß, dass das Syndosmose-Band oder die Syndosmose-Bänder hier sind. Das sind dicke, das sind nicht dünne Bänder, so ein dünnes Band, sondern das sind richtig dicke Bänder. Es ist richtig dick, ne? Und diese Bänder halten unser Sprunggelenk, unsere Sprunggelenke. Wir haben nämlich kein knochenartiges Gelenk da unten, sondern es ist mit Bändern zusammengehalten. Aber diese Bänder sind so stark und so fest, dass sie wie ein Gelenk, dass hier diese Knochen hier zusammenhalten. Und gleichzeitig sind sie so flexibel, dass wir Unglaubliches damit tun können. Ja, ein Hochspringer, der sich durch dieses Sprunggelenk, na, durch die Flexibilität und Beweglichkeit über 2,40 Meter rüberschrauben kann. Das Band der Vollkommenheit, es hält alles zusammen. Wenn dieses Band gerissen ist, wenn dieses Band verletzt ist, dann hast du unglaubliche Schmerzen, dann kannst du nicht dich bewegen, dann bist du außer Gefecht gesetzt, für Wochen, vielleicht sogar Monate. Kannst nicht richtig laufen, kannst nicht auftreten. Das Band der Liebe hält diese ganzen Knochen, diese ganzen Eigenschaften zusammen und bewirkt, dass das alles funktioniert, dass das alles beweglich ist, dass du tatsächlich große Sprünge machen kannst. Ohne Liebe ist das nicht möglich, ohne die Agape-Liebe. Was ist denn die Agape-Liebe? Was ist das mit dieser Liebe, die der Kern des Ganzen ist, worum es eigentlich geht? Und das ist, worum es eigentlich geht, zeigt uns ganz klar Jesus selbst auf. Er sagt in Matthäus 22, sagt er, diese Liebe, das ist das höchste Gebot. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit ganzer Kraft, mit allem, was du bist und hast, sollst du Gott lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das zweite Gebot, was ihm gleich ist. Er sagt, in diesem Gebot sind das ganze Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Darum geht es. Es geht um die Liebe. Es geht um die Liebe zu Gott. Zuallererst in einem höchsten Sinne, wie man es sich nur vorstellen kann, von ganzem Herzen, mit meiner ganzen Person. Und diese Liebe zeigt sich aber eben nicht losgelöst von meiner Beziehung zu meinen Mitmenschen, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst, als deine Brüder und Schwestern. Das ist ihm gleichgestellt. Johannes hat das in seinem Brief sehr ausführlich dargestellt. Werden wir uns gleich nochmal angucken, wie das zusammenhängt. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Bruder, zum Mitmenschen. Das kannst du nicht auseinanderdividieren, das kannst du nicht auseinanderreißen. Es gehört zusammen. Aber das Wichtige ist erstmal zu wissen, Jesus hat es ganz klar gemacht, es geht um die Liebe. Allein die Liebe zählt. Alles andere kannst du vergessen. Wie auch Paulus sagt, wenn ich große Wunder tun würde, wenn ich großartig predigen würde, wenn ich ja im Dienst mein Leben hingeben würde, als Missionar, irgendwo getötet von irgendwelchen Terroristen. Es wäre nichts, hätte ich die Liebe nicht. Jesus zeigt uns auf, was die Liebe ist. Lass uns das mal angucken im Lukas 6. Da zeigt uns Jesus, was die Liebe ist. Er erklärt es uns. Aber euch, die ihr hört, Kapitel 6, Vers 27 geht's los. Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet die euch fluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere dar. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Untergewand nicht. Gib jedem, der dich bittet. Und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Jesus sagt hier zuallererst, was Liebe alles beinhaltet. Er sagt, Liebe ist nicht ein Gefühl. Liebe hat nichts mit Sympathie zu tun. Wenn du einen Feind hast, dann ist das Letzte, was du normalerweise hast, ist Sympathie. Gute Gefühle ihm gegenüber. Nein, normalerweise hast du Angst vor deinem Feind. Ja, du hast alle möglichen negativen Gefühle gegenüber deinem Feind. Demjenigen, der dir feindlich gesinnt ist. Liebt eure Feinde. Das schließt aus, dass du diesen Feind hast, okay? Also, mit Feind ist nicht jemand gemeint, den du hast. Es gibt niemanden, den du hast, wenn du ein Christ bist. Solltest du es dennoch tun, solltest du umkehren davon. Du sollst lieben diejenigen, die du eigentlich hassen würdest aus dir selbst heraus. Leute, die dir unfreundlich begegnen, Leute, die dir auf die Füße trampeln, Leute, die dir irgendwie dich ausstechen, Leute, die irgendwie bösartig mit dir umgehen. Liebe sie. Wie soll ich denn das machen? Geht nicht. Kann ich nicht. Okay, Jesus zeigt uns auf, was bedeutet das. Tu ihnen Gutes. Tu ihnen Gutes. Und das ist schon so schwer, sich das vorzunehmen und es dann auch tatsächlich zu tun. Jemandem Gutes tun, der dir bösgesinnt ist. Der dir auch schon Böses angetan hat. Der dich verletzt hat. Der dich erniedrigt hat. Tu ihm Gutes. Segne ihn. Segne ihn. Schimpf nicht auf ihn. Sondern segne ihn. Bete für ihn. Ich glaube, das ist ein ganz großer Schlüssel hier. Das ist auch eine ganz große Hilfe für uns in unserer Schwachheit. Weil wir es nicht hinkriegen. Wir können es aus uns heraus nicht diesen Weg gehen. Er ist so schwer. Betet für sie. Wenn er dich schlägt, halte ihm die andere Wange hin. Wenn er dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Untergewand nicht. Gib, und das ist, denke ich, auch ein Schlüsselwort, geben. Liebe ist zu geben. Und zwar, Jesus packt das hier in diesen ganzen Kontext der Feindesliebe und macht uns deutlich, die Agape ist eine Liebe, die gibt, ohne etwas zurück zu verlangen. Ohne etwas zurück zu erwarten. Bedingungslos. Agape, so wie Gott es meint, ist bedingungslose Liebe. Dem anderen Gutes zu tun, ihn zu segnen, unabhängig davon, wie er sich mir gegenüber verhält. Gib jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Die goldene Regel. Wie du möchtest, dass Menschen dir geben, ohne dass du unter Druck gerätst, etwas zurückzugeben zu müssen. Einfach beschenkt zu werden. Ja, gibt es auch nichts Schöneres, als ein Überraschungsgeschenk zu bekommen. Ja. Und dann so eine Freiheit zu haben, dass der andere, der dir dieses Geschenk macht, dass du nicht das Gefühl hast, oh, jetzt muss ich mich irgendwie bedanken, jetzt muss ich dem irgendwas zurückgeben. Nein, du hast einfach nur Freude. Kennst du das Gefühl? Du kennst auch das andere Gefühl, dass dir jemand ein Geschenk macht und du hast das Gefühl, du fühlst dich unwohl. Du fühlst dich unter Druck. Denkst, naja, ist ja nett, dass er mir das schenkt, aber jetzt fühle ich mich verpflichtet, jetzt bin ich irgendwie unter Druck. Aber wenn du beschenkt wirst, überrascht wirst, dann ist da Freude. Da kommt Freude in dein Leben, wenn dir geholfen wird, ohne dass du gefragt hast. Wenn dir irgendwer geholfen hat und weißt gar nicht, wer es gewesen ist. Es ist einfach nur Freude. Diese Liebe, sagt Jesus, sie soll von dir ausgehen. Diese Liebe, die du selbst so gerne empfängst, die sollst du geben. Wir dürfen das hier nicht missverstehen in dem Sinne, was du gerne hast. Ne? Und ne, manche mögen gerne irgendwie, was weiß ich, bei so einem heißen Wetter irgendwie einen kalten Eimer Wasser über den Kopf gegossen haben. So, ne, dieses Eis-Dings, da wumms da hier, wie heißt das? Manche mögen das, ne? Und finden das unheimlich cool, erfrischend und denken so, ach, das mag ich gerne. Und dann Jesus sagt, ich soll das tun, was ich gerne mag, soll ich anderen tun? Okay, hier. Und der andere gibt mir so eins mit der Faust, ne? Weil er es überhaupt nicht mag. Aber ich habe doch nur an dich gedacht. Ich wollte dir doch nur Gutes tun. Also es ist keine Entschuldigung dafür, dummdusselig irgendwie anderen irgendwas, ja, für andere etwas zu tun, was man selber total toll findet, ne? Aber dem anderen, es ist höchst zuwider und es ist nur eine Last, eine Belastung für ihn. Ein Geschenk soll Freude machen, oder? Das soll mein Herz sein, dass der andere sich freut, dass er gesegnet wird, dass er ermutigt wird. Ja, Gutes soll ich ihm schenken, Gutes tun, nicht irgendwas tun. Braucht Weisheit dafür, zu verstehen, zu erkennen, was braucht mein Nächster. Die Liebe, und das gibt diese Worte, zum Beispiel im 1. Thessalonicher Kapitel 1, sagt, spricht Paulus von der Arbeit der Liebe. Ja, Liebe kostet was. Die ist, da müht man sich. Die ist nicht einfach mal so. Es kostet Mühe, mir zu überlegen, was tue ich dem anderen Gutes, damit er gesegnet ist. Dass sein Herz erfreut wird, dass sein Herz, ja, gesegnet und auferbaut wird. In einem guten Sinne, auch im geistlichen Sinne, zu Gott auferbaut wird. Also so die goldene Regel, müssen wir sie verstehen. Vers 32, und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie gleich das Gleiche wieder empfangen. Das machen alle so. Agape! In diesem Sinne gibt es überall auf der Welt. Da brauchst du dich nicht lange nach umgucken. Das ist aber nicht die Agape, die eigentliche, die wahre Agape, die Gott meint, die Jesus meint, um die es hier geht, um das Band der Vollkommenheit, den Kern der ganzen Sache. Es ist die Liebe, die bedingungslos ist. Die bedingungslose Liebe. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas wiederzuerhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Damit bringt Jesus das auf den Punkt. Er sagt, dadurch erweist ihr euch als Kinder Gottes. Ihr erweist euch würdig eures Vaters im Himmel, der euch von neuem geboren hat. Ihr seid Kinder Gottes geworden durch den Geist Gottes. Und jetzt sollt ihr als Kinder Gottes leben. Und wie tut ihr das? Indem ihr eurem Papa im Himmel nachfolgt. Indem ihr es so macht, wie er es tut. Er ist nämlich gütig zu den Undankbaren und Bösen. Jesus hat das in Matthäus 5, können wir das lesen, hat er das noch ein bisschen schöner ausgemalt, hat gesagt, er lässt seine Sonne scheinen über Gute und Böse. Er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Du kannst seine Güte, seine Liebe, seine Zugewandtheit sehen, allen Menschen gegenüber. Also, wenn es darum geht zu fragen, wie kann ich denn zu dieser Liebe gelangen? Wie kann diese Vollkommenheit in mein Leben wirklich Einzug haben? Wie kann das Band der Liebe wirklich, wie kann ich das anziehen? Da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir sagen müssen, wir müssen auf Jesus zuerst schauen, sein Charakter. Wir ziehen ihn an. Auch dieses Band der Vollkommenheit ist ein Band, was diese wunderbare Dreieinigkeit zusammenhält. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Lass uns das mal sehen in Johannes 17. Und Jesus betet hier für die Jünger. Und wenn Jesus für uns betet, dann müssten wir doch genau aufhorchen, oder? Da kriegen wir einen Blick in sein Herz hinein. Was liegt ihm auf dem Herzen für dich und für mich? Worum betet er? Betet er darum, dass wir alle eine super gute Arbeitsstelle finden, wo wir ganz viel Geld verdienen, damit wir uns ein großes Haus kaufen können und ein großes Auto und was weiß ich. Darum betet er nicht für uns. Das ist nicht das, was er auf dem Herzen für uns hat. Was hat er denn auf dem Herzen für uns? Wir steigen mal ein in Vers 20. Aber nicht für diese allein bitte ich, und damit meint er die Jünger, die da vor ihm sitzen, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Also, Jesus hat an dich und an mich gedacht damals. Er hat an dich und an mich gedacht. Er wusste, okay, das ist nicht nur Simon Petrus, da ist nicht nur Johannes, Jakobus. Nein, ich sehe in diesen all die Leute, die durch ihren Dienst zum Glauben kommen werden. All die, die mal irgendwann dieses Johannesevangelium lesen werden und aufgrund dessen zum Glauben, haben wir neulich jetzt gehabt hier, hat jemand Zeugnis gegeben, ne? Dass er gelesen hat und geforscht hat und dann hat er das Johannesevangelium und dann war der Punkt gekommen, wo er sein Leben Jesus gegeben hat, als er dieses Evangelium gelesen hat, hat es ihm einfach umgehauen. Die Liebe Christi zu sehen, die Liebe Gottes zu sehen und ja dazu zu sagen. Durch den Dienst des Johannes zum Glauben gekommen. So viele von uns. Aber auch einfach durch die, die sie zum Glauben gebracht haben, die dann wiederum das Evangelium weitergegeben haben. Und so haben wir eine Unmenge von Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Und für all die hat Jesus gebetet. Was hat er gebetet? Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien. Da ist die Vollendung wieder. Damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Und das wird auch uns gesagt, in Epheser 1 wird uns gesagt, dass Gott uns erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, und die Welt hat dich nicht erkannt. Ich habe aber dich erkannt und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Also das, was Jesus hier betet, ist die Gemeinschaft der Liebe. Dieses Ineinandersein, sich gegenseitig hingeben. Der Vater liebt den Sohn. Warum? Weil er bereit ist, dem Vater ganz zu gehorchen und ihm ganz zu folgen, ihm ganz zu vertrauen. Ja, zu vertrauen in einen Weg, der so schwer ist, so schwer verständlich, so schwer durchzuführen. Ja, bis in den Tod hinein. Herr Vater, ich tue es. Es ist dein Wille, also tue ich es. Vater, gibt es nicht noch einen anderen Weg? Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und der Vater liebt den Sohn. Und sie sind eins. Eine Einheit des Geistes. Und Jesus sagt, ich möchte, dass diese Menschen, dass sie diese Einheit erleben, diese Liebe, diese Gemeinschaft des Geistes, dieses Band der Liebe. Und das ist die Vollendung. Das ist das Ziel, was Jesus vor Augen hat. Eins sein in der Liebe Gottes, in der Liebe des Vaters, in der Liebe Christi, eins zu sein. Er betet darum, dass die Liebe, die er empfangen hat, dass sie in den Jüngern, dass sie in uns sei. Also es ist nicht etwas, was du machen kannst. Es ist nicht, was du erarbeiten kannst. Sondern es ist etwas, was du dir schenken lassen musst. Diese Liebe. Lass uns jetzt mal in den ersten Johannesbrief gehen. Wie gesagt, Johannes hat dieses ganze Thema sehr intensiv beschäftigt und keiner schreibt eigentlich so viel über die Agape wie Johannes. In seinem Evangelium hat er ganz viel davon aufgeschrieben. Das erste, den ersten Vers kennt ihr alle. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Die Liebe Gottes in Jesus Christus allen Menschen geschenkt. Jetzt lesen wir in 1. Johannes 3, Vers 16. Auch ein Kapitel 3, Vers 16. Du kannst mal in die ganzen Bücher mal gucken, was in 3, Vers 16 steht. Das ist interessant, steht immer, also in vielen Büchern stehen da echt spannende Sachen. Aber ganz besonders spannend ist, dass 1. Johannes, Johannes 3, Vers 16 und 1. Johannes 3, Vers 16 wie ein Spiegel sind. Hier steht nämlich, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Jesus hat sein Leben für mich hingegeben. Das ist die Liebe. Ich gebe mein Leben. Ich nehme den Tod in Kauf. Ich sterbe, damit es diesen Menschen gut geht. Und Paulus hat das so schön in Römer 5 gesagt. Gott, Christus ist für uns gestorben, als wir noch seine Feinde waren. Er hat diese Feindesliebe, die er uns lehrt, selber praktiziert. Er ist für dich gestorben, als er dir noch egal war. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Und er wird jetzt ganz praktisch, was heißt das? Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinem Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Na, das ist so praktisch bei Johannes. Er sagt, die Liebe Gottes ist so großartig. Die Hingabe von Jesus, was er für mich getan hat, seine Liebe ist so unbeschreiblich groß. Und ich bin so beschenkt. Aber dieses Geschenk weicht in dem Moment, wo ich mein Herz hart mache gegenüber meinem Bruder, meiner Schwester, meinem Nächsten. Dieses Geschenk, diese Gnade bleibt nur bestehen, wenn diese Liebe weiterfließt. Wenn das Band, das Sündesmoseband, sich verhärtet, hart wird, dann kann es nicht mehr arbeiten. Es muss weich und geschmeidig sein. Es muss beweglich sein. Und dann sagt er in Vers 18, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Jesus hat nicht geliebt mit der Zunge, sondern in der Tat und in der Wahrheit. Lass uns springen in Kapitel 4, Vers 7. Geliebte, ihr seid Geliebte. Jetzt lasst uns lieben. Geliebte, lasst uns einander lieben. Du bist von Gott geliebt und du liebst ihn zurück. Dann liebe auch deinen Bruder, deine Schwester. Sei gut zu ihm. Bete für ihn. Segne ihn. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. So krass drückt Johannes das aus. Liebe, das ist der Kern, das ist das Herz, das ist es, worauf es ankommt. Warum? Weil Gott Liebe ist. Er ist nicht Gesetz, er ist nicht Gebot, er ist Liebe. Er ist diese Hingabe. Er gibt sich selbst hin. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Die Liebe haben wir nicht aus uns selber, sondern sie wird uns geschenkt. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Wenn eine Gemeinschaft von Gläubigen in der Liebe zusammen sind, und das ist es, was die Liebe ausmacht, einander segnen, füreinander da sein, einander Gutes tun. Auch da, wo ich nichts zurückbekomme. Wo mein Bruder in der Gemeinde mir erscheint, als ob er mein Feind ist. Ja, da Liebe zu üben. Da eine Meile mehr mitzugehen. Dann wird dieses oder arbeitet dieses Band, dieses flexible Band. Und in einander ertragen und vergeben, in Versöhnung, wird die Liebe stärker und stärker. Mit der Vollkommenheit ist nicht Perfektion gemeint, dass wir alle keine Fehler mehr machen. Dass wir alle sündlos leben. Das ist nicht damit gemeint. Aber dass wir wachsen in der Vergebung und Gnade, die wir empfangen, von Gott, voneinander empfangen und weitergeben. Und dann ist Gott in unserer Mitte sichtbar, erfahrbar. Dann sind wir das Zeugnis, wozu Gott uns hier eigentlich in diese Welt hineingestellt hat und wozu er uns beruft. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und das ist dieser Geist der Liebe, Das ist der Geist Jesu. Das ist diese Hingabe. Er hat uns diesen Geist gegeben, durch den wir getrieben werden, uns einander hinzugeben. Füreinander da zu sein. Zu geben, ohne was zurückzuverlangen. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Die Liebe, das Band der Vollkommenheit. Lass uns die Liebe anziehen. Lass uns von der Liebe getrieben sein. Die Liebe, die Gott zu uns hat. Die Gott zu jedem Einzelnen von uns hat. Ja, vielleicht hilft es dir, zu verstehen, zu erkennen, dass die Liebe, die Gott zu dir hat, er hat sie auch zu deinem Bruder, zu deiner Schwester. Und wie kannst du anders handeln, deinem Bruder, deiner Schwester gegenüber, wenn Gott doch so mit deinem Bruder, mit deiner Schwester umgeht, wie er mit dir umgeht? Willst du etwa gegen Gott arbeiten? Er hat in seiner Liebe einen wunderbaren Plan für deinen Bruder, für deine Schwester. Er wirkt in das Leben deines Bruders, deiner Schwester hinein. Willst du diesen Plan der Liebe, willst du den unterstützen oder willst du dagegen arbeiten? Wenn du dagegen arbeitest, dann weicht die Liebe aus dir heraus. Du hast diese Liebe nicht mehr. Wenn du dich in die Einheit mit Gott hineinbegibst, dann begibst du dich auch in die Einheit mit den Geschwistern, die auch Geliebte sind, von Gott Geliebte und die auch Gott lieben. Lass uns dieses Band der Vollkommenheit, die Liebe anziehen. Und dann sagt Paulus und Timotheus in Kapitel 3, Vers 15 vom Kolosserbrief nochmal zurück. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib. Was ist das für ein Friede? Jesus hat das öfter gesagt, wenn er jemanden geheilt hat, wenn er jemanden befreit hat, wenn er jemanden, dann hat er gesagt, dein Glaube hat dich gerettet, dein Vertrauen in mich. Geh hin in Frieden. Paulus sagt es so schön, in Römer 5, Vers 1 sagt er, nun haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Wir haben Frieden mit Gott. Du hast Frieden mit Gott durch Jesus. Jesus hat dich in den Frieden hineingeführt, den Shalom. Diese Einheit mit Gott. Der Streit ist gewichen mit Gott. Du musst nicht mehr mit Gott kämpfen. Du musst dich nicht mehr von Gott abwenden oder dich Gott entziehen. Du musst nicht mehr weglaufen vor Gott, sondern du kannst mit ihm an einem Tisch sitzen. Du bist in seinem Haus, in seiner Familie. Du lebst mit ihm zusammen. Er ist dein Papa. Jesus hat dir diesen Frieden gebracht. Und dieser Friede gilt im Haus Gottes auch mit allen anderen, die da sitzen. Und deswegen sagt Paulus hier, der Friede des Christus, der Friede, den Christus dir erarbeitet hat, den er dir gebracht hat, diese Versöhnung, der soll regieren, der soll herrschen. Dieser Friede soll dein Leben bestimmen. Ein paar Verse vorher haben wir gesehen, in Vers 16 von Kapitel 2, da steht, so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats. Da steht ein verwandtes Wort, dieses Richten, dieses Herrschen, dieses Kampfrichtersein. Wer ist Kampfrichter? Ist da jemand ein Kampfrichter, der gesetzlich ist und der aus dem Gesetz heraus dich verurteilt? Oder ist es der Friede Gottes, der aus der Versöhnung mit Gott entstanden ist, durch Jesus Christus, die Hingabe, die Liebe, die diesen Frieden gebracht hat? Der Friede, den du mit Gott hast, der soll dich bestimmen, der soll Kampfrichter sein, entscheiden. Wenn du im Streit bist, im Kampf mit deinem Bruder, mit deiner Schwester, wer soll entscheiden? Wer soll regieren? Von wem sollst du dich leiten lassen? Von dem Frieden, den Christus dir gebracht hat. Von dem Frieden, in den Christus dich hineingeführt hat. Er soll dein Herz bestimmen, regieren. Nicht der Schrei nach Rache. Nicht dieser Kampf darum, Recht zu behalten. Rechthaberei. Nein, der Friede, den Christus dir gebracht hat, dadurch, dass er sich für dich hingegeben hat. Der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib. Ja, dieser Friede, dieses Zusammenwirken der Glieder, dieses Harmonische. Oh, wie harmonisch kann das sein, wenn ein Mensch seine Glieder gelernt hat zu bewegen, in vollkommener Harmonie mit dem, was er sich ausgedacht hat. Ich denke da so an einen Tänzer, der es gelernt hat, jedes Glied seines Körpers in ganz gezielten Bewegungen dorthin zu bewegen, wie er das will. Und es ergibt sich ein wunderbares, harmonisches Ganzes. Gott hat uns in diesen Leib berufen, dass wir in dieser Harmonie, in diesem Frieden leben. Und es ist der Friede des Christus. Es ist der Friede, der aus seiner Agape herauskommt, aus seiner Hingabe an uns. Nur dort finden wir die Grundlage. Nur das ist der Kern. Das ist es, worum es geht. Dass wir diesem Frieden, dieser Liebe Raum geben. Dass wir diese Liebe anziehen. Dass diese Liebe uns bestimmt, dass dieser Friede unser Leben bestimmt, beherrscht, regiert. Und Gott will es schenken, dass wir diesen Frieden dann auch miteinander erleben. Das ist nicht nur ein Gefühl. Dieser Friede, manche Leute sagen, ich habe Frieden über eine bestimmte Sache. Okay? Ich habe Frieden. Frieden, das Gefühl, Frieden zu haben, kann sehr täuschend sein, Geschwister. Lass uns das einmal lesen. Als Warnung, 1. Thessalonicher 5, Vers 3. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. 1. Thessalonicher 5, Vers 3. Paulus spricht hier über das Ende der Zeiten. Er spricht über eine Situation, die angespannt ist. Und er spricht über Menschen, die sich selbst Frieden verschaffen. Nicht den Frieden des Christus, sondern selbst sich zur Ruhe bringen und sagen, nee, komm, wir haben alles im Griff. Ich spüre, das geht gut aus. Ich habe da ein gutes Gefühl. Das wird schon. Wir kriegen das schon hin. Und Gott sagt, verlass dich nicht auf diesen falschen Frieden, auf dieses falsche Gefühl des Friedens. Gott wird kommen, wenn du dich in eine falsche Sicherheit wiegst, wenn du dich in einen Frieden hineinbegibst, der nicht der Friede des Christus ist. Es geht hier nicht um einen Frieden des Gefühls, sondern es geht darum, um den Frieden des Christus, den Frieden mit Gott zu haben. Und den hast du, wenn du die Gnade, die Gott dir schenkt durch Jesus, durch sein Opfer, wenn du die annimmst. Und dafür musst du tatsächlich dich bekehren, umkehren, zu ihm hin dich kehren. Dafür musst du auch bereit sein, dass deine Sünde ins Licht kommt. Dass deine Sünde offenbar wird in seinem Licht. Aber du lässt dich reinigen, du lässt dich waschen durch sein Blut und erlebst den Frieden mit Gott. Keine falsche Sicherheit. Darin, naja, ich fühle mich eigentlich. Nein, was sagt das Wort? Es sagt, den Weg, den du gehst, du bist auf dem Irrweg. Lass dich zurückrufen, dein Gefühl täuscht dich. Da ist kein Friede. Friede findest du in Christus. Wir sind zum Frieden berufen. Wir sind zur Liebe berufen. Ist es die Liebe, die unser Leben ausfüllt? Ist es die Liebe, die unser Antrieb ist, diese selbstlose Hingabe? Ist es die Liebe, die unser ganzes Leben zusammenhält? Es ist die Liebe des Christus. Es ist seine Hingabe. Und wenn du diese Liebe hast, dann brauchst du nichts anderes. Musst du nicht nach Himmel und Erde fragen. Dann hast du alles. Christus ist alles, was du brauchst. Er schenkt dir, er erfüllt dich mit dieser Liebe. Er erfüllt dich auch mit diesem Frieden. Und dann lass dich regieren von diesem Frieden. Dann lass dich leiten von dieser Liebe. Vater, wir danken dir für deine Liebe, dass du uns so geliebt hast, dass du das Kostbarste, was du hattest, hergegeben hast, deinen Sohn. Vater, wir danken dir dafür. Es gibt keine Worte, die das ausdrücken können, wie sehr wir dir danken für deine Liebe, für deine Hingabe. Herr, und unsere Liebe ist so schwach, unsere Liebe ist so klein, wie Petrus bekannt hat. Du hast ihn gefragt, liebst du mich? Und er hat gesagt, naja, ich hab dich gern. Ich finde dich ganz gut, Jesus. Herr, uns fehlt dieses Maß der Liebe. Erfüll du uns mit deiner Liebe. Erfüll du uns mit deinem Frieden. Herr, wir danken dir, dass wenn dein Friede regiert, uns alle aller Krieg um uns herum, aller Streit, nichts anhaben können. Dass wir ruhig und sicher und gewiss sein können. Weil wir mit dir Frieden haben, dem Herrn des Himmels und der Erde. Leite du uns durch deine Liebe. Leite uns durch deinen Frieden. Erfülle du uns mit deinem Geist, mit deiner Kraft, mit deiner Liebe. Füll uns aus, dass die Liebe alles ist. Deine Liebe, die uns erfüllt, die uns antreibt, die alles zusammenhält, um die es geht in unserem Leben. Herr, wir wollen, dass deine Liebe sich verwirklicht in unserem Leben und dass du verherrlicht wirst, der du die Liebe bist. Wir preisen dich und danken dir und beten dich an. Amen.